ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Die neu gegründete DDR ist nach Kriegsende Anfang der 1950er Jahre in einem katastrophalen Zustand. Wie sieht der Alltag der Menschen in der frühen DDR aus? Was prägt die 50er Jahre? Und wie übt die SED ihre Macht aus?
Oktober 1949. Berlin-Wilhelmstraße. Aus der sowjetischen Besatzungszone wird die Deutsche Demokratische Republik. Zum ersten Staatspräsidenten der DDR wird Wilhelm Pieck ernannt.
Wilhelm Pieck eröffnet die Versammlung.
Bitte Platz zu nehmen. Die konstituierende Sitzung der Provisorischen Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet.
Es ist ein schwerer Start für die junge DDR. Zu Beginn des Jahres 1950 befindet sich die ehemalige sowjetische Besatzungszone, in der ca. 16 Millionen Menschen leben, in einem katastrophalen Zustand. Städte wie Dresden oder Magdeburg wurden im Krieg großflächig bombardiert. 25% aller Wohnungen im Land sind zerstört. Vielerorts gibt es keinen Strom oder sauberes Wasser. 4 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene müssen versorgt werden. An Russland gehen milliardenschwere Reparationszahlungen. Dafür werden komplette Industrieanlagen und insgesamt mehr als 10.000 Kilometer Eisenbahnschienen abgebaut und in die Sowjetunion gebracht.
Das war ein Jahrzehnt, das zum einen geprägt war durch die immensen Kriegszerstörungen und Kriegsverluste. Die Menschen mussten das Land wieder aufbauen. Sie trauerten um die Gefallenen.
Das sagt Anna Kaminski, die Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Es war aber auch ein Jahrzehnt, in dem die Menschen erleichtert waren, dass endlich Frieden war. Und man hoffte natürlich auch, ungeschoren aus dieser Kriegszeit mit den immensen, unglaublichen Verbrechen der Nazis rauszukommen und ein normales Leben zu führen. Und kaum jemand wollte sich mit dieser Zeit damals beschäftigen.
Hans-Joachim Hein ist im Jahr 1950 11 Jahre alt. Geboren wurde er 1939 in Frankfurt-Oder. Noch vor Kriegsende flieht der 6-jährige Hans-Joachim mit seiner Mutter und der kleinen Schwester vor der Roten Armee nach Schleswig-Holstein. 1950 ist die kleine Familie wieder zurück in Frankfurt-Oder.
Wohnungsmäßig gab es überall Mängel. Ja, für Kinder war es schon sehr interessant, wegen der Ruinen. Da gab es immer was Neues zu entdecken. Und ein oder zwei hatten auch schon mal noch Leichen entdeckt, also die Reste davon.
Viele Menschen leben damals in Massenunterkünften und Lagern. Eingerichtet in ehemaligen Kasernen, Schulen, Gasthäusern, Hotels, Zwangsarbeiterlagern oder Sporthallen. Ein Großteil der Bevölkerung fühlt sich verunsichert. Wie soll es weitergehen mit Deutschland? Anfangs kursieren Gerüchte. Angeblich wollen die Alliierten alle deutschen Frauen sterilisieren oder alle Männer zur Zwangsarbeit wegbringen oder aus ganz Deutschland einen riesigen Kartoffelacker machen, als Strafe für die Verbrechen der Nationalsozialisten. Das Leid der Juden, Widerstandskämpfer, Polen oder Russen ist in der Öffentlichkeit in der frühen DDR bekannt. Auch weil die Gräueltaten in Kinofilmen und Romanen thematisiert werden. An den Oberschulen als Pflichtlektüre. Und weil die SED sich darum bemüht, das Ausmaß der Verbrechen umfassend darzustellen.
Allerdings wurde das immer verbunden mit der antifaschistischen Propaganda, die zwei kleine Manipulationen vorgenommen hat.
Erklärt Udo Grashoff, Historiker am Hannah-Arendt-Institut, das zur TU Dresden gehört.
Die eine Manipulation war, dass behauptet wurde, dass eigentlich der Holocaust, also den Begriff gab es damals noch nicht, aber der Massenmord an den Juden nur so eine Art Seiteneffekt, Nebeneffekt des Nationalsozialismus gewesen wäre und das eigentliche mörderische Ziel des Nationalsozialismus die Vernichtung des Kommunismus gewesen sei. Und die zweite schließt sich daran an, dass man das Wesen des Nationalsozialismus nicht verstanden hat als ein rassistisches, kolonialistisches Projekt, sondern als ein kapitalistisches, imperialistisches Projekt. Und damit konnte man dann auch im Kalten Krieg die gesamte westliche Welt als letztlich Bruder im Geiste des Faschismus darstellen. Und damit konnte man sich selbst natürlich auch moralisch sehr hochstehend darstellen. Und das hat dazu geführt, dass man viele Menschen, nicht nur einfache Menschen, auch sehr viele Intellektuelle gerade, hinter die Fahne der SED bekommen hat.
1952 werden die 5 Bundesländer der DDR in 14 Bezirke aufgeteilt, die bis 1990 als Verwaltungseinheiten bestehen bleiben. Die kleine Familie Hein im Bezirk Frankfurt schlägt sich durch. Zu dritt in einer Einzimmerwohnung. Die Toilette im Treppenhaus. Die Kleidung selbst genäht. Die Mutter arbeitet in einer Gaststätte. Die Währung der DDR, die Ostmark, war zwar schon 1948 eingeführt worden, einen Monat nach der D-Mark im Westen, nur zu kaufen gibt es kaum etwas. Die meisten Menschen werden durch Lebensmittelkarten versorgt. Ausgegeben vom Staat. Dafür gibt es Rationen an Brot, Zucker, Salz, Tee oder Kaffeeersatz. Bei den Heinz gibt es meistens Kartoffeln.
Das hing von vielen Zufällen ab, ob jemand Beziehung zum schwarzen Markt hatte oder Beziehung zu Bäckereien oder. Man hat sich gegenseitig geholfen und hat dann auch dazu beigetragen, dass man praktisch so einigermaßen überleben konnte. Ans Essen selber kann ich mich wenig erinnern. Es gab nicht viel.
Anfänglich in der sowjetisch besetzten Zone, später der DDR, gab es praktisch 3 Säulen des Handels,
erklärt Historikerin Anna Kaminski.
Das war zum einen der starke private Handel, der zunehmend verstaatlicht und praktisch enteignet wurde. Dann die sogenannten Konsumläden, waren die Läden der Konsumgenossenschaften, die es in Deutschland schon seit Ende des 19. Jahrhunderts gab. Und es gab die neu gegründete sozialistische Handelsorganisation, die HO.
Das staatliche Einzelhandelsunternehmen HO, gegründet 1948 auf Weisung der Sowjets, wächst rasant. Bis 1960 werden 35.000 Geschäfte eröffnet, die knapp 40% des landesweiten Einzelhandelsumsatzes erwirtschaften. Trotz überteuerter und für viele nicht erschwinglicher Preise. Die Läden der HO werden von der Staatspartei SED bevorzugt mit Waren beliefert.
Über die HO-Läden, die sozialistisch deklariert waren, wollte die SED-Führung den Menschen im Land zeigen, dass praktisch ihre Herrschaft auch für die Menschen im Alltag sehr viele Vorteile bringen würde und dass die SED-Führung sehr gut für die Bürger im Land sorgen würde und sie auch ein besseres Warenangebot in diesen staatlichen HO-Läden vorfinden.
Doch der Alltag in der DDR bleibt hart. Was produziert wird, reicht nicht für eine flächendeckende Versorgung. So wie unmittelbar nach dem Krieg bauen die Menschen immer noch auf allen verfügbaren Flächen Gemüse an. Auf Fensterbänken, in öffentlichen Parks, den Hausdächern. Immer noch werden Kuchen aus Kartoffelschalen und Torten aus Eicheln und Kaffeesatz gebacken. Rübenblätter dienen als Ersatz für Spinat.
Dieser Staat der Werktätigen, die Deutsche Demokratische Republik, hat 2 Klassen zur Grundlage. Die Arbeiterklasse und die Klasse der werktätigen Bauernschaft.
Walter Ulbricht, die mächtigste Person im Arbeiter- und Bauernstaat. Von 1950 bis 1971 erster Sekretär des Zentralkomitees der herrschenden SED. Die Partei war bereits 1946 gegründet worden. Das allerletzte Wort in der DDR hat zwar bis zu ihrem Ende die Sowjetunion, vor allem innenpolitisch aber liegt die Macht beim Politbüro des Zentralkomitees der SED. Wie die Partei diese Macht konkret ausübt, erklärt Historiker Udo Grashoff.
Die DDR hatte eine Doppelstruktur. Es war so, dass auf alle staatliche Institutionen, alle Ministerien, alle Verwaltungsgremien hatten eine Parallelstruktur bei der Partei. Und also sowohl auf der staatlichen Ebene, als auch auf der Ebene der Bezirke, als auch auf der Ebene der Kreise, als auch in den Städten, überall gab es eine Parteistruktur, die parallel dazu war und die der übergeordnet war. Das heißt, die Anweisungen an die staatlichen Strukturen geben konnte und die wiederum die Ausführung dieser Bestimmungen kontrollieren konnte. Also insofern war der Staat eigentlich nur der Erfüllungsgehilfe der Partei.
Uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei.
In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen, hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.
Im Juli 1952 kündigt der Chef des Politbüros Walter Ulbricht an, von nun an werde die politische und wirtschaftliche Ordnung der DDR auch offiziell nach dem Vorbild der Sowjetunion umgestaltet. Dabei war dies ökonomisch wie politisch größtenteils längst umgesetzt. Die Großgrundbesitzer waren bereits 1945 enteignet worden. Kunst und Kultur längst eingeschworen gegen den Westen, Presse und Rundfunk gleichgeschaltet, private Handwerkerbetriebe weitgehend verstaatlicht.
Und nach dem Grundsatz, das Sein bestimmt das Bewusstsein, dachte man, wenn man die ökonomische Basis umgestaltet, wird das andere dann auch schon irgendwie gehen. Das heißt, 1952 werden auch Weichen gestellt, die eine weitere Verschlechterung der Lebensbedingungen für die Menschen bedeuten. Die Wirtschaft wird auf eine Stärkung der Schwerindustrie ausgerichtet. Also das, was eigentlich für das Leben der Menschen wichtig ist, wurde in der Produktion zurückgefahren.
Welche negativen Konsequenzen diese Politik für die Menschen im Alltag in der DDR hat, bekommt die SED-Führung im Sommer des Jahres 1953 eindrücklich vor Augen geführt.
Die meisten Demonstranten haben sich in den Sowjetsektor hinübergezogen und bilden dort jetzt eine große Menschenmenge, die eine Hälfte der Leipziger Straße ausfüllt.
Ein Reporter des Radiosenders RIAS Berlin berichtet vom Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953.
Und während hier noch große Transparente zu Boden fallen, beginnt soeben wieder ein heftiger Schusswechsel. Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor.
Als am Mittwoch, den 17. Juni 1953, in den Betriebsstätten und Fabriken der DDR die Frühschicht beginnt, streiken die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter. Bereits in den Wochen zuvor war es überall im Land zu Arbeitsniederlegungen und Protesten gekommen. Im Laufe des Vormittags beschließen tausende Werktätige, in die Innenstädte zu ziehen. In 242 Städten kommt es zu Streiks und Demonstrationen. SED-Einrichtungen werden gestürmt, sowie Gefängnisse und Kreisdienststellen des Inlandsgeheimdienstes Stasi.
Wir müssen ebenfalls zurückgehen und jetzt hinter einem Wagen Deckung nehmen. Die Demonstranten fliehen wieder zurück in den Westsektor. Und so ist ganz deutlich erkennbar, dass dieser Potsdamer Platz in der nächsten Zeit noch keine Ruhe erfahren wird.
Die Besatzungsmacht verhängt eine Ausgangssperre. Die sowjetischen Panzer zerstreuen die Menschenmassen. In Berlin wird ein Demonstrant zerquetscht. Mehr als 100 Protestierende sterben an diesem Tag. Der Aufstand ist niedergeschlagen. Stasi und Sowjets starten eine Hetzjagd auf die Streikführer.
Der 17. Juni ist, der Aufstand ist erwachsen einerseits aus den wirtschaftlichen Problemen, also dass die SED-Führung immer mehr auch die ökonomischen Daumenschrauben anzog. Zum anderen waren die Normen erhöht worden. Das heißt, die Menschen sollten für das gleiche Geld viel mehr arbeiten, was im Prinzip eine Lohnkürzung war. Und dazu kam natürlich, und das war der Hauptgrund, eine große politische Unzufriedenheit mit den Verhältnissen. Wenn man sich die Losungen der damaligen Zeit anschaut, die streikenden Arbeiter, die fordern Demokratie, die fordern freie Wahlen, die fordern auch die Einheit Deutschlands.
Die Ostdeutschen sind staatlichen Druck und Repressionen gewohnt. Dafür gesorgt hatte seit 1945 vor allem der sowjetische Geheimdienst, der Tausende aus politischen Gründen verhaften lässt. Dasselbe tut die Abteilung K5 der DDR-Kriminalpolizei, aus der 1950 die Stasi hervorgeht. Zu Anfang ist der DDR-Inlandsgeheimdienst noch eine eher kleine Behörde. Auch deswegen sieht er den Aufstand am 17. Juni nicht kommen.
Die Staatssicherheit ist nach dem 17. Juni und dann auch noch in den 70er Jahren nochmal massiv ausgebaut worden und ist also ein Riesenministerium gewesen, ein Riesenkostenfaktor auch im Staatshaushalt. Am Ende waren es, glaube ich, 90.000 Hauptamtliche und bis zu 180.000 inoffizielle Mitarbeiter. Das ist also eine Riesenmenge an Personal gewesen, die also alles, was vorher bekannt war über Inlandsgeheimdienste, was zum Beispiel auch die Gestapo an personellen Mitteln hatte, die das also völlig in den Schatten stellt.
Auch deswegen spricht man heute von SED-Diktatur, wenn es um die DDR geht. Der Schüler Hans-Joachim Hein in Frankfurt-Oder macht traumatisierende Erfahrungen mit der Staatsmacht. Vor allem mit Lehrern. Darum hält er sich meist zurück, wenn er unter Leuten ist.
Ich kann mich erinnern, als Stalin starb, 1953, im März, glaube ich, war das, mussten wir alle demonstrieren, alle trauern. Und irgendjemand hat einen Witz gemacht bei der Demonstration. Und die Lehrer, einige haben da mitgegrinst, aber da gab es ein fürchterliches Theater und Gottes Willen, bloß das nicht und. Das heißt also, man war es ja eigentlich, die Erwachsenen waren uns ja gewöhnt, dass von oben kommt, das muss gemacht werden und fertig.
Um den sowjetischen Diktator Josef Stalin betreibt die herrschende SED einen regelrechten Personenkult, dem sich niemand widersetzen kann. Stalins Sowjetunion ist das große Vorbild für den Aufbau der DDR. Das gilt auch für die Landwirtschaft. Bereits im Jahr 1945 waren alle ostdeutschen Bauernhöfe mit mehr als 100 Hektar Grund ohne Entschädigung enteignet worden. 1952 begann die Kollektivierung der DDR-Landwirtschaft, bei der die LPGs, die riesigen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, gebildet wurden. Zunächst freiwillig, später unter Zwang. 1960 gibt es quasi keine Einzelbauern mehr. 19.000 LPGs bewirtschafteten 85% der landwirtschaftlichen Nutzfläche.
Pionierdelegation, stillgestanden! Richt euch, Augen gerade, auf!
Thälmann-Pioniere und Freie Deutsche Jugend, kurz FDJ. So heißen die beiden großen Jugendorganisationen der DDR. Wer nicht mitmacht, bekommt Ärger, wird von der weiterführenden Schule geworfen oder von der Universität. Vor allem gegen die Christen der jungen Gemeinde, die sich der Mitgliedschaft verweigern, geht die SED rigoros vor, kriminalisiert und schikaniert die Gläubigen. Zu Beginn der 50er Jahre ist rund die Hälfte der DDR-Jugendlichen Mitglied bei den Pionieren und der FDJ. In den 80er Jahren werden es knapp 90% sein.
Es ging darum, die Jugend schon von Anfang an für das sozialistische Projekt zu konditionieren. Die Jugend war die große Hoffnung der SED, weil man glaubte, dass man die Jugend begeistern könnte für den Aufbau einer besseren, humaneren kommunistischen Gesellschaft.
Liebe Freunde,
1955 findet die erste staatliche Jugendweihe statt. Eine feierliche Zeremonie, bei der Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 Jahren symbolisch in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden und sich zum sozialistischen Staat bekennen.
Seid ihr bereit, all eure Kraft für ein glückliches Leben der werktätigen Menschen und für den Fortschritt in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst einzusetzen?
Ja, das geloben wir.
Ebenfalls im Jahr 1955 überträgt die Sowjetunion der DDR noch mehr staatliche Souveränität, behält die Fäden im Hintergrund aber weiter in der Hand. Im gleichen Jahr tritt die Bundesrepublik der NATO bei, woraufhin die Sowjetunion den Warschauer Pakt gründet, ein Militärbündnis sozialistischer Staaten. Die DDR wird mit ihrer kasernierten Volkspolizei Gründungsmitglied. Im Jahr darauf wird in der DDR die NVA gegründet, die Nationale Volksarmee. Wenige Monate nach der Gründung der Bundeswehr im Westen. Der Ministerpräsident der DDR, Otto Grotewohl.
Kein verantwortungsbewusster Demokrat und Patriot wird vor der Entwicklung in Westdeutschland die Augen verschließen, sondern daraus muss die Schlussfolgerung gezogen werden, in der Deutschen Demokratischen Republik solche Maßnahmen zu treffen, die gewährleisten, dass die Imperialisten und Militaristen gezügelt und all ihre Versuche zum Scheitern gebracht werden.
Das Interessante ist, dass für den Aufbau der NVA auch hohe Wehrmachtsgeneräle und Wehrmachtsoffiziere, die in sowjetischer Kriegsgefangenschaft waren, an diesem Aufbau beteiligt waren. Und die NVA war natürlich auch ein Repressionsmittel für die SED-Herrschaft und auch natürlich der militärische Arm, der die SED-Herrschaft sichern sollte.
1957 rollt in Zwickau der erste Trabant vom Band und Hans-Joachim Hein bekommt erstmals ein eigenes Zimmer zur Untermiete in Magdeburg. Dort macht er eine Lehre als Elektromonteur und geht parallel auf die Abendoberschule Otto von Guericke. Mit dem Sozialismus und der SED-Diktatur versucht er sich zu arrangieren.
Man hat allerdings häufig dann Wege gefunden, nach außen politisch auf Linie zu erscheinen. Ja, okay. Aber intern war das eine andere Sache. Es gibt also dann durchaus zwei Welten.
Diesen Weg werden wir unbeirrbar weiter verfolgen.
Wilhelm Pieck. Seit 1949 bis zu seinem Tod 1960 erster und einziger Staatspräsident der DDR.
Unterstützt von den Kräften des Friedens und des Sozialismus in der ganzen Welt, die noch niemals so mächtig und geeint waren wie heute.
10 Jahre nach der Staatsgründung sieht der Alltag in der DDR weniger strahlend aus, als es die SED-Propaganda den Menschen glauben machen möchte. Mit der Wirtschaft und dem allgemeinen Wohlstand ist es weiter bergab gegangen. Die SED konnte ihr Versprechen auf ein besseres Leben als im Westen nicht einhalten. Zwischen 1949 und 1961 siedeln insgesamt 2,7 Millionen Ostdeutsche nach Westdeutschland um. Gestoppt wird die große Flucht erst mit dem Bau der Berliner Mauer und der Schließung der deutsch-deutschen Grenze zu Beginn der 60er Jahre.
Bastian Wirzioch war das mit einem Rückblick in die frühe DDR. Wer außerdem wissen möchte, was zeitgleich in Westdeutschland so passiert ist, da hätten wir noch die Radio-Wissen-Folge Die frühe Bundesrepublik, die 50er Jahre. Viel mehr rund um deutsche Geschichte gibt's in dem Podcast History, alles Geschichte von Radio Wissen in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.